ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Also hallo, ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Ich sitze hier heute gerade in der Nähe von Kitzingen in einem Biergarten und das hat auch einen Grund, denn ich habe mir einen Gast besorgt für die heutige Sendung und das ist der Philipp. Da halt der Lukas.
Viel zu viele Flips in diesem Podcast.
Es tut mir leid.
Ja, ich bin der Lukas.
Oh Gott, das war jetzt peinlich. Na, das lassen wir drin. Wenn ich gleich so das erste Fettnäpfchen auch mitnehme, dann lassen wir das auch drin.
Wir sammeln einfach.
Jetzt haben wir gerade schon so viel geredet so, und trotzdem kriege ich es mit dem Namen nicht hin. Das tut mir echt leid. Lukas.
Jawohl.
Lukas. Du bist jetzt extra aus Kassel hierher
Hannover,
gefahren.
Ja.
Hannover? Hannover?
Mhm.
Okay. Ist das nah beieinander, Kassel und Hannover?
Ja, so grob dieselbe Richtung.
Oh, ja, grob die gleiche Richtung. Mhm. Und du bist jetzt hierher gekommen, um uns heute was über SCS-Sonden zu erzählen.
Genau.
Also warum bist du denn da genau der richtige Ansprechpartner für?
Ich bin Medizintechnik-Ingenieur und arbeite für eine Firma, die solche SCS-Geräte herstellt. Und bin auch bei der Implantation solcher Geräte zugegen und stelle diese Geräte auch bei Patienten ein. Genau, SCS, nur mal zur Erklärung, das heißt Spinal Cord Stimulation, also Rückenmarksstimulation. Das geht, um es schon mal ganz grob vorwegzunehmen, um kleine elektrische Kabel, um Sonden, die ans Rückenmark gelegt werden. Und über die wird ein Strom abgegeben, um bei Schmerzpatienten eine Linderung zu erreichen.
Mhm. Genau. Das finde ich total spannend, weil mir das Thema jetzt in letzter Zeit aus unterschiedlichen Richtungen schon öfter mal begegnet ist. Und deswegen finde ich es total praktisch, dass du heute da bist, weil dann muss ich nicht meinen Arzt mit solchen Themen nerven, sondern kann dir einfach mal ein paar Löcher in den Bauch fragen.
Ja, dazu ein kleiner Disclaimer. Also ich bin wirklich kein Mediziner und das soll ja auch in keiner Art und Weise eine medizinische Beratung ersetzen oder sonstiges, auch für die Zuhörer. Ganz wichtig, sich da nicht jetzt von mir beeindrucken zu lassen, sondern ich will einfach nur ganz im Allgemeinen über die Technologie informieren.
Genau, also das ist mir auch ganz wichtig, ne, dass wir hier nicht Empfehlungen aussprechen, aber das sagen wir ja eigentlich regelmäßig. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, gerade was Schmerzerkrankungen angeht, weil sonst würden wir, glaube ich, diesen Podcast nicht machen. Das ist nur so ein Thema, das da draußen rumgeistert und über das sicherlich viele Leute mehr erfahren wollen und mehr machen wir auch nicht. Einfach so ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat. Du stehst also tatsächlich mit den Ärzten im OP dann und stellst dann diese Geräte richtig ein.
Ganz genau. Also es geht dann im Endeffekt los mit der Auswahl der richtigen Geräte für den Patienten, der da gerade auf dem OP-Tisch dann demnächst liegen soll. Da beraten wir im Endeffekt aus technischer Sicht, was jetzt bei bestimmten Patienten angebracht ist, was sinnvoll erscheint und der Arzt trifft dann im Endeffekt die Entscheidung. Genau, und das geht dann über die Implantation als solche, wo ich so ein paar technische Hilfestellungen gebe und auch das Gerät im Endeffekt beim Patienten anstelle, bis zu der Nachsorge der Patienten, wo dann im Endeffekt solche Geräte nochmal auch nachprogrammiert werden können und damit auf den Patienten ein bisschen maßgeschneidert eingestellt.
Genau, das wirst du mir gleich nochmal, glaube ich, im Detail so ein bisschen erklären müssen. Du hast auch ein bisschen was mitgebracht, da bin ich auch schon sehr gespannt, wenn ich noch was zum Ansehen kriege. Aber ich glaube, wir müssen vorher nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück machen und mal über die biologischen Grundlagen sprechen oder überhaupt über die, warum ist denn Strom oder Implantate, die Strom absondern, warum ist das grundsätzlich eine gute Idee?
Genau, also ganz grundsätzlich, und da verweise ich jetzt schon mal auf eine deiner vorherigen Folgen, da wurde das von einem Neurobiologen, soweit genau. Ich mich erinnern kann, noch viel, viel besser erklärt, als ich das überhaupt kann. Schmerz im Endeffekt ist ja ein Signal, das im Körper an bestimmten Rezeptoren, um es mal ganz grob wirklich zu halten, aufgenommen wird, dann über Nervenbahnen sich bis zum Hirn fortbewegt, weitergeleitet wird. Und diese Weiterleitung passiert auf chemischen und elektrischen Wege im Endeffekt.
Mhm.
Und daher ist es aus meiner Sicht, der Sicht eines Ingenieurs, relativ naheliegend, dort auch auf elektrischem Wege einzugreifen, um diesen Schmerz zu beeinflussen und vielleicht dann auch ja, zu verbessern, zu stoppen, will ich nicht sagen, weil dieses erreicht man relativ selten, aber zumindest eine Schmerzreduktion herbeizuführen mit solchen Methoden.
Genau, also es ist eigentlich schon ein gutes Stichwort, es ist eigentlich total naheliegend. Ne? Deswegen hat man, glaube ich, auch in der Medizingeschichte schon auch wahnsinnig oft und auf wahnsinnig unterschiedlichem Wege Strom verwendet, um, naja, man hat eigentlich immer das ultimative Ziel, den Patienten zu heilen. Aber wenn man, glaube ich, mit so ein bisschen Abstand zurückguckt, was da teilweise gemacht wurde, wird es auch ein bisschen, ja, stellt es einem ein bisschen die Nackenhaare auf. Du hast so einen Vorbereitungszettel mir mal durchgeschickt, da standen so ein paar Dinge drauf. Magst du mal da so ein, zwei Anekdoten vielleicht noch erzählen?
Ja, also es gibt so ein paar Urban Legends, die irgendwie im Bereich dieser Schmerzmedizin im Endeffekt herumgeistern. Wie wahr die wirklich sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber es scheint Berichte zu geben aus von den alten Römern und auch Ägyptern, also viele tausend Jahre vor Christus, die bereits mit Schmerzpatienten, um sie mal als solche zu bezeichnen, also Menschen, die in irgendeiner Art und Weise unter Schmerzen litten, sich Elektrizität bedient haben. Die konnten sie damals noch nicht so gut selber herstellen, sondern haben Leute beispielsweise auf Zitterrochen treten lassen. Ja, also, wenn man mal danach googelt oder bei Wikipedia mal sich das Ganze mal anzugucken versucht, findet man da relativ schnell so ein paar Anekdoten und auch ein paar lustige Bilder.
Das ist ja im Grunde Naturheilkunde dann, oder?
Im Endeffekt geht es ja irgendwo in die Richtung, ja. Also da bewegen wir uns vom gesicherten medizinischen Bereich hin zu Naturheilkunde irgendwie. Genau, also da fing es irgendwie an. Also muss man sagen, kam eine ganze Weile lang nicht mehr allzu viel, bis die Menschheit und die Zivilisation soweit war, auch tatsächlich die Elektrizität sich untertan zu machen, ja. Also im Endeffekt ist das ja erst ein paar hundert Jahre her, dass wir als Menschen Elektrizität als solche herstellen können und auch nutzen. Und auch im Endeffekt seit so ungefähr, sei es 17. bis 18. Jahrhundert ungefähr, ist das möglich. Und irgendwo kamen dann auch ein paar Menschen auf die findige Idee, das Ganze vielleicht auch durch reinen Zufall an sich anzuwenden. Ein bekanntes Verfahren ist das sogenannte Stangerbad. Ich glaube, das klingt irgendwie so ein bisschen fränkisch oder bayerisch. Hoffentlich spreche ich das als Norddeutscher das richtig aus, diesen Namen. Wird da ein Patient, der halt unter Schmerzen leidet, in eine Art Badewanne gelegt, in der Flüssigkeit sich befindet, also im Endeffekt Wasser, das mit Salzen im Endeffekt versetzt ist, um eine hohe Leitfähigkeit des Wassers herzustellen. Und da wird dann Strom an den Seiten dieser Wanne im Endeffekt eingeleitet und der Patient, wenn man so sagen darf, unter Strom gesetzt. Also man merkt dann, wenn man mal in die Steckdose gefasst hat, ist das so eine eher unangenehme Art von Kribbeln, aber das kann man dann entsprechend dosieren, sodass dann eine hoffentlich eher angenehme Eindruck entsteht.
War das dann eher so, okay, wir legen da jetzt mal einen rein und drehen mal auf und schauen, was passiert, oder hatte man dann schon eine konkrete Erwartung, was das mit dem Kandidaten machen würde?
Also die Geschichte, die ich dazu gefunden habe, wieder auf findigen Internetseiten dieser Welt, ist im Endeffekt, dass jemand, der sich in der Gerberei Fuß gefasst hatte, dort mehr oder weniger aus Versehen während der Arbeit wohl gemerkt hat, dass sein Rheuma sich verbessert hat, immer dann, wenn er in diesen Gerbwannen praktisch rumhantiert hat. Und aus dieser Beobachtung entstand dann die Idee, das in irgendeiner Art und Weise therapeutisch zu nutzen. Und ging dann so weit, dass praktisch auch heutzutage wird dieses Verfahren auch weiterverwendet bei beispielsweise Rheuma-Patienten, bei Patienten mit Spastiken oder Menstruationsbeschwerden, das habe ich gefunden, wird praktisch dieses Verfahren weiterhin eingesetzt.
Okay, also war tatsächlich auch was dran dann offensichtlich, ja?
Offensichtlich scheint es in irgendeiner Art und Weise zu wirken, sonst würde es ja hoffentlich nicht mehr heutzutage so betrieben werden.
Ja, ich glaube auch, wenn man mal in die Geschichte der Psychotherapie guckt, findet man, glaube ich, auch relativ viele Einsatzgebiete, nenne ich es mal, von Strom.
Ja, genau. Also man kennt das vielleicht so aus der Popkultur oder vielleicht davor gibt es diesen einen bekannten Film, Einer flog übers Kuckucksnest.
Ja.
Und dort wird sehr, sehr anschaulich dargestellt, wie halt so auch noch in den noch nicht ganz so lang vergangenen Jahren auch geisteskranke Patienten mit Stromschlägen behandelt worden sind. Und auch das ist durchaus ein Verfahren, was jetzt mal wieder, also in der Medizin gibt es dann immer so Wellen, wo etwas verworfen wird und dann möglicherweise wiederkommt. Also auch dieses wird durchaus wieder aufgenommen. Es gibt, wenn man danach wiederum googelt, so ein Institut in Mannheim, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit, was medizinisch tatsächlich ganz solide und anerkannt ist. Auch dort scheint die sogenannte, jetzt zitiere ich mal, Elektrokonvulsionstherapie oder Elektrokrampftherapie eingesetzt zu werden, um Patienten mit Depressionen zu helfen und auch mit Schizophrenie. Ja. Da bin ich jetzt aber tatsächlich nicht so ganz in der Materie. Die Hintergründe, wie das tatsächlich so alles ineinander greift, sind beliebig kompliziert und komplex. Und oft hat man da auch gar nicht so der Weisheit letzten Schluss, um das alles in sämtlichen Details verstanden zu haben. Aber auch einfach, um es gesagt zu haben, Elektrizität wird durchaus oft verwendet.
Ich bin ja auch ganz schön erschrocken damals, als ich gelernt habe, dass Lobotomie, das ist ja auch ein Thema, das in dem Film vorkommt, dann gegen Ende, dass Lobotomie, also dass jemand mit einem Eispickel mehr oder weniger Hirnareale zerstört, um eine psychische Veränderung in Personen auszulösen. So kann man es vielleicht in einem Satz zusammenfassen. Dass das was ist, das heute im Bereich der Epilepsiebehandlung noch ähnlich eingesetzt wird oder zumindest auf Basis der Erkenntnisse, die früher so in den 50er, 60er Jahren mit dem Thema irgendwie gesammelt wurden.
Genau. Also Epilepsie ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, aber das im Endeffekt entsteht es mehr oder weniger dadurch, dass Hirnareale relativ wild durcheinanderfeuern.
Mhm.
Und wenn man halt dieses wild durcheinanderfeuern in irgendeiner Art und Weise unterbrechen kann, beispielsweise wenn man einzelne Hirnabschnitte voneinander tatsächlich chirurgisch trennt, scheint das den Patienten zu helfen. Und im Endeffekt passiert sowas Ähnliches auch, kann man sowas Ähnliches auch mit Strom erreichen, also dieses diese ungeordneten Impulse in Hirn oder Nerven zu unterbrechen. Darum geht es im Endeffekt auch bei Therapien, die sich Strom bedienen.
Da sind wir jetzt eigentlich auch schon ganz nahe dann bei dem Thema, mit dem ich jetzt auch vor gar nicht so allzu langer Zeit schon eigenhändig Erfahrungen gemacht habe, mit so Tänzgeräten. Das ist ja auch so, wir hatten damals auch das Thema die Gate-Control-Theorie, dass man eben mit elektrischen Reizen an bestimmten Stellen andere Reize, die der Körper herstellt, überlagern kann oder auslöschen kann, so ein Stück weit.
Genau, also im Endeffekt kennt das jeder von sich selbst oder hat das vielleicht an seinen Kindern schon mal beobachtet, dass wenn die hinfallen, dann reiben die manchmal an dieser Stelle, an der sie sich wehgetan haben. Und im Endeffekt geht es halt tatsächlich auch darum, in dieser Gate-Control-Theory, dass ein Impuls, ein Schmerzsignal, was durch eine Verletzung entsteht oder halt auch neuropathisch bedingt ist, also durch einen Schaden an den Nerven, dieses Schmerzsignal im Endeffekt zu unterbrechen in seiner Weiterleitung ans Gehirn, wo im Endeffekt der Schmerz dann tatsächlich wahrgenommen wird. Ja, also im Endeffekt geht es da um ähnliche Mechanismen, die da angewendet werden. Und die Elektrizität ist dann halt ein einfaches Mittel, um dieses praktisch wieder zu simulieren, wenn man das so will.
Genau. Wie nah sind wir da jetzt schon an der Funktionsweise von so einer SCS-Sonde?
Tatsächlich relativ nah, und da können wir auch so ein bisschen in die Beschreibung vielleicht einsteigen.
Genau.
Also es geht praktisch um Patienten bei uns, die, das habe ich gerade schon gesagt, insbesondere an neuropathischen Schmerzen leiden. Das Gegenteil wären nozizeptive Schmerzen.
Mhm.
Das Zweitere tritt halt dann auf, wenn halt bestimmte Schmerzwahrnehmungszellen im Endeffekt angesprochen werden. Also das tritt immer dann auf, wenn sich jemand tatsächlich verletzt an irgendeinem Teil des Körpers. Bei nozizeptiven Schmerzen wiederum ist im Endeffekt das Gegenteil der Fall. Es besteht oftmals keine direkte Verletzung mehr, wo der Körper irgendwelche Warnsignale praktisch sendet, nach dem Motto, fasse jetzt nicht nochmal auf diese heiße Herdplatte, sondern nozizeptiver Schmerz ist im Endeffekt dadurch bedingt, dass die Nerven an sich in irgendeiner Art und Weise krank sind. Und diese Art von Schmerz kann man ganz besonders gut anscheinend mit dieser SCS-Therapie unter anderem behandeln.
Also wenn quasi die Ursache nicht mehr da ist. Oder ne, das stimmt eigentlich auch nicht ganz. Aber so haben wir immer den chronischen Schmerz vom Akutschmerz so ein bisschen abgegrenzt. Oder wenn die Ursache nicht mehr ein akutes Trauma ist, so
ganz an der Stelle. Genau. Ja, das Wort Trauma ist, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll hier einzusetzen. Also wenn tatsächlich nicht mehr eine akute Verletzung vorliegt, sondern das Ganze halt auch. Oftmals sind es natürlich Patienten, die längere Zeit unter Schmerzen leiden, bis sie dann so ein Gerät bekommen, natürlich. Also chronische Schmerzpatienten, um die es dann im Endeffekt auch geht, die halt oft auch einen langen Leidensweg hinter sich haben, an denen auch schon vieles ausprobiert worden ist. Da kannst du, glaube ich, so ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen plaudern möglicherweise. Das tust du ja auch ganz fleißig.
Habe ich schon sehr ausführlich getan.
Ganz genau. Ja. Also an denen vielleicht schon verschiedenste Medikamente ausprobiert worden sind, die dann möglicherweise erst auch anschlagen, dann möglicherweise auch nicht mehr so gut anschlagen. Genau, und solche Patienten kommen dann möglicherweise auch in einem vielleicht auch viel zu späten Stadium erst auf die Idee oder wird an sie herangetragen, dass sie mal diese alternative Therapie, also SCS, ausprobieren können.
Ja, ich muss schon auch zugeben, dass das jetzt nicht so der erste Gedanke ist, den man hat, wenn man mal irgendwie über ein Jahr hinweg oder zwei oder 20 oder ist egal, Schmerzen hat. So.
Im Endeffekt ist diese Form von Therapie oder Behandlung ist noch nicht allzu weit verbreitet. Und oft ist es ja auch so, dass ein Schmerzpatient möglicherweise erst an Ärzte gerät, die sich in irgendeiner Art und Weise aus der Anästhesiologie beispielsweise kommen, die natürlich auch vertrauter sind mit einer medikamentösen Behandlung der Probleme. Und da ist es in der Medizin ganz genau wie in anderen Handwerken, um es mal so despektierlich ein wenig auszudrücken, wenn man halt nur einen Hammer zur Verfügung hat, sieht das Problem wie ein Nagel aus.
Ja, genau. Das ist eben, gerade mit Ärzten, das hatten wir ja auch schon öfter mal, ne? Man hat dann doch eigentlich seine Therapieform an vielen Bereichen auch selber in der Hand. Ja? Allein dadurch, dass man eben einen anderen Arzt wählt oder aus einem anderen Fachgebiet sich einen Arzt sucht. So, das ist manchmal ganz, das fühlt man sich gar nicht so sehr vor Augen. Ja? Weil manchmal hat man so das Gefühl, man hat eigentlich überhaupt keine Auswahl an Therapiemöglichkeiten oder der Hausarzt hat vielleicht auch nur eine Idee. Aber wenn man dann einfach sich mal von einer anderen Medizin, von einem anderen Medizinbereich, von einem anderen Fachbereich quasi einen Arzt sucht, können sich da plötzlich nochmal ganz andere Behandlungsmöglichkeiten auftun.
Absolut. Und umso wertvoller sind die Mediziner und Ärzte, die sich tatsächlich mal über den Tellerrand hinauswagen und auch mal, wenn das eigene Geschick vielleicht nicht mehr heilsversprechend ist, auch mal ihren Patienten an einen anderen Kollegen abgeben. Genau, und da kommt es im Endeffekt darauf an, dass man an den richtigen natürlich gerät. Mhm.
Sind das jetzt auch, haben wir jetzt mit dieser Einordnung gerade auch schon die Voraussetzungen beschrieben für so eine Sonde? Also, dass man ein chronischer Schmerzpatient sein muss, der schon einen bestimmten Leidensweg hinter sich hat? Oder wird es vielleicht auch noch in ganz anderen Bereichen eingesetzt?
Das ist durchaus so, dass die allermeisten Patienten schon einen weiten Leidensweg hinter sich haben, wobei auf Fachkonferenzen, an denen ich in letzter Zeit auch so ein bisschen teilgenommen habe, der Trend auch dazu geht, dieses Verfahren durchaus früher mal auszuprobieren. Mhm. Auch mit dem Hintergrund, weil natürlich ist es eine invasive Maßnahme, die man an Patienten da durchführt, aber auch Schmerzmedikamente im weitesten Sinne sind nicht frei von Nebenwirkungen.
Nee, gar nicht. Ja. Aber genau, dann sprechen wir noch mal ganz kurz, so ganz konkret drüber, wie denn das sowas funktioniert. Also wie muss ich mir vielleicht auch den Einbau, nenne ich es jetzt mal, vorstellen? Was kommt da auf einen Schmerzpatienten zu und was genau passiert da im Hintergrund?
Genau, also im Endeffekt versuchen wir das mal. Ich habe so ein paar Demo-Materialien mitgebracht und vielleicht kannst du dann beschreiben, was du siehst, was ich dir jetzt in die Hand gebe. Also der Patient liegt erstmal, wir beginnen so am OP-Tisch. Ja? Also alles, was davor passiert ist, das sparen wir uns jetzt mal an Diagnostik und sonstigen Sachen, die vorher passiert ist. Der Patient liegt auf dem OP-Tisch und zwar meistens auf dem Bauch, weil man will ja eine Sonde, von der du schon sprachst, ein Kabel in seinen Rückenmarkskanal einführen. Mhm. Also in den Teil der Wirbelsäule, wo sich praktisch alle Nerven sammeln, die das Schmerzsignal ans Hirn im Endeffekt weiterleiten, wo der Schmerz dann wahrgenommen wird. Und dazu liegt der Patient, wie gesagt, auf dem Bauch. Zunächst wird eine Nadel in diesen Rückenmarkskanal eingeführt, um darüber die Sonde platzieren zu können. Das klingt jetzt relativ martialisch, aber im Endeffekt kennt man das beispielsweise möglicherweise aus der, aus dem Bereich der Spinalanästhesie. Mhm. Wenn man irgendwelche Operationen an den Beinen vielleicht mal durchlebt hat oder mal bei einem Kaiserschnitt dabei war.
Wollte gerade sagen, gerade auch bei Entbindungen, ne? Oder das ist doch auch gar nicht nur bei Kaiserschnitten, sondern auch...
Auch teilweise bei Entbindungen, die dann relativ lang dauern. Ja. Ja, da wird praktisch auch durchaus mal eine Nadel landet mal am Rückenmark, ja.
Ja, das kann man sich ja jetzt gut vorstellen und sagen, ja, okay, wenn ich da jetzt ausgenockt bin, kriege ich es ja sowieso nicht mit. Aber du hast mir vorhin erzählt, das ist schon was, wobei der Patient durchaus bei Bewusstsein sein sollte.
Genau, dazu kommen wir gleich, warum. Und der Patient soll aber oder ist in den meisten Fällen tatsächlich wach, außer irgendwas Medizinisches spricht dann dagegen. Ich beschreibe einfach mal so ein bisschen weiter, was dann passiert.
Ja.
Und zwar wird über diese Nadel, und jetzt gebe ich dir so das erste Demo-Ding in die Hand, wird so ein die eigentliche Sonde eingeführt, also die SCS-Sonde. Das ist, vielleicht beschreibst du einfach mal, was du siehst.
Ja, also ich habe jetzt hier ein Kabel, das ist so ein bisschen Kunststoff ummantelt, würde ich sagen. Mhm. Und es hat vorne eine metallene, Spitze trifft es nicht ganz. Das ist schon, vorne sind es schon mal so 5 cm, die mit so kleinen Metallringen.
Genau, diese Ringe sind im Endeffekt die Kontakte, über die dann auch der Strom an die Nervenbahnen abgegeben werden kann.
Und das sind aber jetzt bestimmt 20 Stück oder so, ne?
Genau, da sind 16 praktisch. Es gibt auch Sonden mit deutlich mehr, auch Sonden, die so als Platten im Endeffekt aufgebaut sind und auch Sonden, die weniger Kontakte haben. Also das ist jetzt tatsächlich nur ein Beispiel.
Okay, und hinten auf der anderen Seite teilt sich das in zwei. Ich nehme an, das ist dann der Stromanschluss. Da ganz haben wir dann zweimal acht Kontakte.
Also entweder ein oder zwei Anschlüsse, die dann im Endeffekt in das Gerät reinkommen. Ja. Wir waren aber so im OP-Verlauf nochmal stecken geblieben gerade und innerhalb dieses kommt dann halt, diese Sonde wird in den Rücken eingeführt, ans Rückenmark gelegt. Und dann an einen weiteren Kabel praktisch an meinem Computer angeschlossen.
Mhm.
Also ich sitze dann während der OP am Kopfende des Patienten. Ich spreche die ganze Zeit mit ihm, versuche ihn so ein bisschen abzulenken von dem, was gerade passiert. Das klappt manchmal gut, manchmal nicht so gut. Und das Wichtige ist, warum der Patient nun wach sein soll, ist, wir versuchen während der OP zu testen, ob die Sonde jetzt an dem richtigen Punkt liegt. Man kann sich halt vorstellen, dass diese ganzen Nerven im Rückenmark sich sammeln und wir da an einem bestimmten Punkt landen wollen mit dieser Sonde.
Ja.
Dieser soll korrespondieren mit dem Bereich, wo der Schmerz normalerweise sitzt. Also sagen wir mal, der Patient hat Schmerzen im Fuß.
Ja.
Dann müssen wir auch genau die Nerven im Endeffekt stimulieren, wo die aus diesem Fuß praktisch entspringen und ins Hirn sich weiterleiten.
Also und da kann sich dann schon auch die Stelle, wo ihr ansetzt, deutlich nochmal variieren. Also wenn ich jetzt sage, ich habe so einen klassischen Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich, so Höhe L5-S1 mit Ausstrahlungen ins Bein runter und bis in den Fuß, dann würde auch da gerade so an diesen beiden Wirbeln irgendwo in der Nähe, wobei da ist nicht mehr so viel Rückenmark eigentlich so tief, ne?
Ja, also normalerweise stimuliert man dann praktisch einen Bereich, der deutlich über dem schmerzenden Bereich liegt. Also das ist für den Fuß einfach vorzustellen, aber beispielsweise Nerven, die halt aus den Armen kommen, die kann man halt nicht im Lendenwirbelbereich stimulieren, sondern muss man in den zervikalen Bereich, also das, was halt direkt so im Hals sich
bewegt. Okay, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja?
Ja, genau.
Und dann schiebt man jetzt, also das ist ja relativ lang, ne? Wir haben gerade schon gesagt, so 5 cm oder so, schiebt man es dann zwischen Wirbeln?
Genau, also zwischen die Wirbel wird das eingeschoben, ja, also über diese Nadel.
Ja.
Und das kommt dann im Endeffekt an einem Bereich, in dem man sich vorher natürlich überlegt hat, zum Liegen. Und dann versuche ich dann den Patienten unter Strom zu setzen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also ich stimuliere diese Sonde und damit halt löse ich so ein sogenanntes Parästhesie-Gefühl aus bei ihm. Das ist so ein Kribbelempfinden, wie man das vielleicht so von, wenn man mal in die Steckdose gefasst hat, kennt. Aber natürlich deutlich kontrollierter als da. Und dieses Gefühl sollte halt korrespondieren mit dem Ort, wo dann im Endeffekt der Schmerz auftritt.
Also wer schon mal so ein Tanzgerät tatsächlich verwendet hat, der kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ne? Das ist dann auch so, da gibt es unterschiedliche Wirkmuster, ja, mit anschwellenden und abschwellenden oder irgendwie kurz hintereinander irgendwie ganz schnell Impulse. Und da spürt man, glaube ich, auch ein relativ ähnliches Phänomen, also dass einem dann bestimmte Bereiche kribbeln.
Ich stelle mir das zumindest sehr ähnlich vor und auch die allermeisten Patienten beschreiben das als sehr ähnlich. Ne? Also während der OP versucht man dann im Endeffekt dieses Kribbeln an die richtige Stelle zu bringen. Wenn der Patient sagt so, nee, da ist es jetzt noch nicht der Bereich, der mir sonst am meisten wehtut, dann versuche ich das erstmal an meinem Rechner, an meinem PC zu verstellen, indem ich andere dieser Kontakte stimuliere. Ne? Also du hast ja gerade beschrieben, dass mehrere Kontakte auf dieser Sonde vorhanden sind. Und die kann ich dann sehr, sehr beliebig zusammenschalten und auch mit unterschiedlichen Stromformen stimulieren, sodass das Parästhesiegefühl dann hoffentlich an die richtige Stelle kommt. Falls das nicht klappt, verschiebt man diese Sonde nochmal. Man schiebt die ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach rechts, oben oder unten und versucht dann halt zielgerichtet dahin zu kommen, wo man dann im Endeffekt hinkommen will, um dann eine gute Abdeckung, sagen wir dann, also hinzubekommen. Das heißt im Endeffekt, dass möglichst der Bereich, der sonst schmerzt, also sei es beispielsweise ein ganzes Bein, dass auch das ganze Bein dann im Endeffekt zum Kribbeln gebracht wird.
Okay, spannend. Also ich habe ja mit diesem Thema, ich will jetzt nicht sagen, ich liebäugle schon mit diesem Thema, aber ich habe mich mit dem Thema auch schon mal in Zusammenhang mit meinem Neurochirurgen irgendwie befasst und das ist was ich mir für mich vielleicht irgendwann mal tatsächlich vorstellen kann als Therapieansatz oder als Option. Wenn ich das mache, dann glaube ich, muss ich das in einem Krankenhaus machen, wo du am Start bist. Und dann nehmen wir auch nochmal das Aufnahmegerät mit. Ich glaube, das fände ich sehr spannend, diese Momente mal mitzuschneiden, sowas, was ein Patient da durchmacht und wieder so vielleicht auch die Wahrnehmung von außen ist.
Spannend ist es auf jeden Fall. Also das kann ich definitiv unterstreichen, dass es auf jeden Fall keine Alltagssituation ist für jemanden, der sich noch nicht damit beschäftigt.
Genau, aber okay. Was passiert jetzt als nächstes?
Genau, also dann bekommen wir im Endeffekt hoffentlich den richtigen Bereich recht gut zum Kribbeln und im Endeffekt hat man dann schon die halbe Miete gewonnen. Ja? Also dann wird dieses Kabel im Endeffekt an der Eintrittsstelle fixiert, ja, so mit einem Faden im Endeffekt festgenäht. Mhm. Auf seiner ganzen Länge kann man das natürlich nicht fixieren, weil wie wir gerade gesagt haben, das steckt in der Wirbelsäule drin und da drin kann man natürlich nicht nähen.
Ja.
Wir kommen nochmal gleich dazu, warum das überhaupt wichtig ist. Wie gesagt, es wird fixiert. Dann wird es oftmals erstmal ausgeleitet aus dem Körper. Das heißt, das Kabel oder eine Verlängerung, die da dran befestigt wird, guckt aus dem Körper dann raus, an der Flanke beispielsweise. Und der Patient bekommt dann erstmal ein Testgerät mit. Das ist, im Endeffekt darf er dann ausprobieren, ob diese Art von Stimulation im Endeffekt seinen Schmerz in irgendeiner Art und Weise bessert. Ja. Dieses Testgerät gebe ich dir auch nochmal in die Hand. Vielleicht beschreibst du auch nochmal, was du da siehst.
Also das ist jetzt hier so ein kleines Kästchen, das ist irgendwo zwischen Streichholzschachtel und Zigarettenschachtel von der Größe her. Relativ schwer, wahrscheinlich weil Batterien drin sind. Es blinkt auch jetzt hier an der Seite, weil du gerade Batterien eingelegt hast. Blinkt grün, vermutlich hat es Strom. Das hat auch noch, jetzt wollte ich schon sagen, USB-Anschluss. Nee, da kommen wahrscheinlich dann die Kabel dran. Und ansonsten sind da jetzt, hier ist noch ein Knopf. Ich wollte jetzt gerade sagen, es sind keine Knöpfe dran, aber doch einen gibt's.
Mhm, genau. Also dieses Gerät darf deine Patient...
Jetzt habe ich drauf gedrückt. Ich hoffe, ich...
Das ist gar kein Problem. Es ist ja noch nicht an dir angeschlossen, an mir auch nicht. Deswegen haben wir nichts zu befürchten. Oder spürst du das Kribbeln schon?
Bei mir kribbelt sowieso eigentlich immer was. Von daher, aber das hat sich jetzt nicht verändert, dadurch, dass ich auf den Knopf gedrückt habe.
Das beruhigt mich jetzt. Genau, also dieses Gerät wird dann erstmal mittels so eines Kabels im Endeffekt an der Sonde befestigt, ja, also beziehungsweise verbunden damit. Und der Patient darf dann, indem er das Gerät in einem Gürtel mitführt, damit im Endeffekt so ein paar Tage erstmal rumlaufen oder rumliegen. Das passiert meistens im Krankenhaus, wo er diese Therapie im Endeffekt testen kann. Also okay. Er kann dann mal am eigenen Leib erfahren, das überhaupt was für ihn ist. Und wenn es das nicht ist, auch das kommt sehr, sehr selten zwar, aber halt auch mal vor, dass halt jemand mit irgendwas ganz anderem gerechnet hat, dann darf er sich auch mit seinem Arzt zusammen wieder dagegen entscheiden und dann wird diese Sonde dann im Endeffekt wieder aus dem Rückenmark rausgeholt oder aus dem Spinalkanal vielmehr rausgeholt und das Ganze wird wieder vernäht und es bleibt eigentlich relativ wenig oder gar nichts im Endeffekt zurück als negative Folge. Genau. Nochmal zu diesem Gefühl, was der Patient hat. Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Gerät einzustellen. Also nicht nur den Ort dieses Kribbelns zu beeinflussen, sondern man kann auch Programme einstellen, in denen der Strom in so hoher Frequenz, also mit so schnellen Impulsen im Endeffekt ankommt,
ja,
dass es gar nicht mehr wahrnehmbar für den Patienten ist. In unterschiedlichen Ausprägungen der Wellenform, ja, also wie dieser Strom gestaltet wird. Da ja, gibt es im Endeffekt viele verschiedene Geräte auf dem Markt. Und der Patient darf dann im Endeffekt auch mal rumprobieren und entscheiden, welcher Strom für ihn praktisch dann der geeignete ist.
Das wäre jetzt für mich eh so die Frage, ne? Wie das jetzt dann genau funktioniert. Ob das 24 Stunden am Tag da irgendwelche Muster abgibt und irgendwie den Nerv in irgendeiner Form beeinflusst oder ob das nur, wenn du wirklich Schmerzspitzen hast, ob man das dann ein- und ausschaltet oder wie genau ist das?
Im weiteren Verlauf hat der Patient die Möglichkeit, das so einzustellen, wie er will. Und du hast auch schon diesen einen Knopf da gefunden, der so ein roter Knopf an dem Testgerät ist. Wenn das Ganze dann implantiert ist, dann gibt es natürlich keinen Knopf, auf den der Patient drücken kann.
Dann kann man auch die Batterien nicht wechseln. Da müssen wir auch unbedingt nochmal drüber reden.
Da reden wir auch nochmal gleich drüber. Auch dafür gibt es zwei Lösungen, die sehr probat sind. Aber im Endeffekt, der Patient bekommt schon während der Testphase und auch später so eine Fernbedienung an die Hand. Die gebe ich dir mal jetzt auch nochmal. Du kannst nochmal beschreiben, wie ungefähr das aussieht.
Ja, das ist so ein bisschen wie so die Handy-Generation, bevor es Smartphones gab. Ja, ein Handtelefon groß, gibt ein paar Knöpfe, lauter leise, ist wahrscheinlich intensiver, weniger intensiv hier. Dann gibt es noch so ein paar Knöpfe für ein Menü und dann noch was zum Einschalten.
Ganz genau. Also der Patient hat dann im Endeffekt, wenn er in dieses Testgerät oder auch später das permanente Implantat hat, die Möglichkeit, seine Therapie zu beeinflussen, also sie dann einzuschalten, wenn Schmerzspitzen da sind und den Rest des Tages praktisch ganz zu deaktivieren. Oder andere lassen dieses Kribbelgefühl auch den ganzen Tag an. Wieder andere Patienten entscheiden sich für ein Programm, was sie überhaupt nicht spüren, lassen das wirklich 24/7 laufen, also durchgehend, und erreichen so eine Reduktion der Schmerzwahrnehmung. Und genau, du hast dieses lauter-leiser schon gefunden. Das heißt, man kann im Endeffekt regeln,
okay,
wie intensiv die Wahrnehmung sein soll, wie viel Strom abgegeben wird. Das kann man nachregeln. Das ist auch durchaus so, dass die Patienten, wenn sie sich bewegen, die Wahrnehmung sich unterscheidet. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass die Elektrode nur an der Eintrittsstelle fixiert wird. Und weiter oben im Rücken liegt sie relativ frei im sogenannten Rückenmarkskanal oder Spinalkanal.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt kann man sich so vorstellen, dass auch wenn man sich bewegt, also wenn man sich sehr stark nach vorne beugt oder halt den Rücken überstreckt oder sich auch zur Seite hin verdreht, dass es dann sein kann, dass diese Elektrode ein bisschen näher an die Nerven heranrückt oder wieder weiter davon weg. Kann dazu führen, dass der Patient auch mal gerade in der Anfangszeit ein unangenehm starkes Gefühl erstmal entwickelt. Diese Schwankung wird dann mit der Zeit weniger, weil die Elektrode in diesem Kanal fest wächst.
Okay.
Das kann man sich dann ja also so vorstellen, dass im Endeffekt wird diese Schwankung dann nicht mehr so ausgeprägt sein über die Laufzeit.
Kann es dann nicht auch sein, dass die komplett verrutscht oder dass die an ganz andere Stellen kommt?
Da kommst du an einen wichtigen Punkt und normalerweise erkläre ich das den Patienten vor oder nach der Implantation und mache dann wirklich den Hampelmann. Also die Patienten sollen keinen Bierkasten heben. Ja? Also dann bücke ich mich immer ganz stark nach vorne oder mache mir meine Schuhe auf oder so. Die sollen keine Gardinen aufhängen und sich auch nicht ganz stark verdrehen. Okay. Das jetzt erstmal, weil es im Audioformat relativ sinnfrei wäre, das jetzt vorzumachen und auch die anderen Leute um uns herum vielleicht mal gucken würden. Genau, also das ist in den ersten Tagen und Wochen auf jeden Fall so, dass man da ein bisschen aufpassen soll und erstmal nicht diese ganz extremen Bewegungen durchführen soll, die man aber auch als Rückenschmerzpatient wahrscheinlich sowieso erstmal eher sein lässt. Ja, also die geneigte Rückenschule versucht einem das so ein bisschen beizubringen. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger.
Genau, also bin ich auch jetzt nicht der Kandidat, das auszulassen dann oder überhaupt irgendeine Bewegung auszulassen. Aber ist schon so, dass man dann halt eine Regenerationszeit einplanen muss, also nach diesem Eingriff.
Genau, also in ein paar Wochen sollte man sich da so ein bisschen ruhiger verhalten. Im weiteren Verlauf soll das Gerät aber einen nicht einschränken, sondern ganz im Gegenteil soll das wieder auch zu mehr Beweglichkeit führen, wenn die Schmerzen halt ein bisschen weniger werden. Höre ich das nach ein paar Jahren oft auch von Patienten, die dann irgendwann sagen so, ja, also ich kann mich wieder deutlich freier bewegen. Ich mache wieder Gartenarbeit und solche Sachen, was ich früher gar nicht konnte. Also das sind halt die wirklich guten Erfolgsstories, die man dann wieder mitbekommt, wo das Gerät wirklich gut anschlägt. Ja, also wo wir aber gerade stehen geblieben waren, um mal da zurückzukommen. Der Patient hat halt diese Fernbedienung, der kann mehr oder weniger einstellen. Er kann es dann einstellen oder anschalten, wenn er gerade Bedarf dazu hat. Oder es halt den ganzen Tag laufen lassen. Das entscheidet jeder Patient im weiteren Verlauf ganz für sich selbst. Jeder findet da seinen Weg. Oder er kann halt auch zwischen diesen nicht spürbaren und spürbaren Programmen wechseln. Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, bestimmte Areale im Körper kribbeln zu lassen, um es mir jetzt mal ganz platt zu sagen. Wenn jemand im Sitzen beispielsweise immer Rückenschmerzen bekommt, ja, kann man mit dieser Fernbedienung einstellen, einen Bereich, der dann halt dieses Kribbeln im Rücken auslöst und dadurch Schmerzreduktion verschafft. Wenn dann der Patient aufsteht und sagt, beim Laufen hat er immer Schmerzen im Bein, kann man dann ein anderes Programm dafür speziell programmieren. Also die Möglichkeiten sind wirklich sehr vielfältig.
Wow, da ist man ja dann wirklich flexibel. Aber gut, ich meine, die Schmerzen sind ja auch, oder chronische Schmerzpatienten, ist ja auch nicht einer wie der andere. Also es gibt ja da sehr, sehr unterschiedliche Ursachen, sehr, sehr unterschiedliche Symptome, sehr, sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. Das kann man ja sowieso nicht eines für alle. Das glaube ich gerne, dass man das so sehr, sehr individuell dann irgendwie an die Sache rangehen muss.
Und auch unterschiedliche Verläufe. Also manchmal merkt man bei Patienten, die dann halt den klassischen Rückenschmerz hatten, der dann so ein bisschen in den Hintergrund rückt und die dann irgendwann sagen so, ja, jetzt tut auf einmal mein Bein weh. Mhm. Durchaus vielleicht durch irgendeine Art von Krankheit oder Verletzung, die schon über einen längeren Zeitraum bestand. Aber das, wenn der eine Schmerz weg ist, dann rückt der andere vielleicht eher in den Vordergrund.
Das kann natürlich sein. Oder kann es auch passieren, dass wenn man jetzt mit so einem Kontakt an eine Stelle kommt, wo es eigentlich jetzt für das Schmerzbild keinen Sinn ergibt, dass man da irgendwas anderes auslöst? Also ist das so eine der Risiken und Nebenwirkungen, die da passieren kann?
Also im Endeffekt, dass der Strom da irgendwas negativ beeinflusst, davon kann man im Endeffekt nicht sprechen. Ich habe jetzt auch noch niemals einen Patienten gehabt, der sich damit, wie stellt man sich das vor, ne? Also dass man mit Strom sich irgendwie verbrennt oder so. Das passiert halt im Endeffekt nicht, ne?
Ja.
Das Gerät ist halt so ausgelegt, dass es in dieser Hinsicht sicher ist.
Ja.
Natürlich kann es aber, was ich gerade schon sagte, die Empfindung verändern.
Genau, also verbrennen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wobei das sicherlich wahrscheinlich auch geht, wenn man so an so, hat man es von Nerven veröden, dass man das vielleicht auch mit Strom machen könnte. Ich denke mal, solche Stromstärken erreicht das wahrscheinlich nicht.
Absolut, genau.
Aber dass man vielleicht so eine Missempfindung irgendwie, weil man interagiert ja schon mit einem Nerv und wenn man den extern irgendwie reizt, weiß ich nicht, fehlt mir jetzt auch vielleicht das medizinische Verständnis zu sagen, was da in allen Fällen passieren kann dann.
Also im Endeffekt haben wir noch keine Verletzung in dem Sinne feststellen können. Ja? Ja.
Gibt es denn Risiken und Nebenwirkungen?
Im Endeffekt, was wir gerade schon gesagt haben, diese Implantation, die ist natürlich nicht ganz ohne. Da muss man sich natürlich drauf einlassen. Da muss der Leidensdruck, von dem du auch vorher mal vor dieser Aufnahme gesprochen hast, hoch genug sein, um halt sowas an sich machen zu lassen natürlich. Ja, aber diese Implantation wird halt von erfahrenen Ärzten durchgeführt, die das auch schon gegebenenfalls seit Jahrzehnten möglicherweise machen. Und mir ist kein Fall bekannt, wo durch diese Implantation oder durch das Gerät irgendeine Art von Verletzung aufgetreten ist. Was ich schon mal gehört habe, ist, dass der Schrittmacher, also dieses permanente Implantat, das da angeschlossen wird, dass das manchmal unangenehm drückt.
Okay.
An dieser Stelle, wo dieses Implantat sitzt. Und das kann dann auch verschoben werden oder dann revidiert werden. Aber so weit waren wir.
Ich wollte gerade sagen, da waren wir gar noch nicht. Also du, genau, um das nochmal zusammenzufassen, das Risiko bei der Sache sind eigentlich die üblichen Operationsrisiken von so einem minimalinvasiven Eingriff. Also es kann irgendwie bei der Betäubung, da kann man natürlich unterschiedlich drauf reagieren, oder es ist irgendwie, trotzdem gibt es ja eine kleine Öffnung irgendwo am Körper. Es kann so eine kleine Wunde, die kann sich irgendwie entzünden.
Die kann sich infizieren. Das ist das übliche OP-Risiko, was man immer trägt.
Genau. Oder wenn ein Arzt an der Wirbelsäule operiert, ob es jetzt minimalinvasiv ist oder offen, es ist natürlich nicht der ungefährlichste Bereich, sage ich jetzt mal.
Es ist nicht frei von Risiken, genau. Natürlich.
Aber das ist so, das geht jetzt eigentlich kein Risiko von diesem Gerät oder dieser Technik selbst aus, sondern das sind eigentlich die üblichen Operationsrisiken, die man auch bei anderen, auch bei so Spritzen ins Rückenmark oder an die Facettengelenke oder so, hat man auch teilweise solche Risiken.
Ganz genau. Das ist im Endeffekt vergleichbar, ja.
Ja, okay. Mhm. Genau, wir waren gar noch nicht bei dem wirklich implantierten Gerät, sondern bisher hängt es noch an dem Kabel irgendwie an meinem Gürtel.
Genau. Und du testest das dann gegebenenfalls über ein paar Tage aus und entscheidest dich natürlich günstigstenfalls dafür, dass das was Gutes für dich ist, ne? Und dann kommt auf dich noch ein zweiter Eingriff zu. Der ist dann für dich deutlich weniger aufregend, weil der ganz oft dann in Vollnarkose durchgeführt wird. Ja, also wo der Patient dann im Endeffekt einmal kurz ausgenockt wird, ja, also schlafen gelegt wird. Da wird dann im Endeffekt das Kabel nochmal, also die Wunde nochmal eröffnet. Und an das bereits liegende Kabel wird so ein kleines Implantat angeschlossen, das dann deutlich kleiner ist als was du gerade beschrieben hast, als dieses Testsystem. Ich gebe dir so ein Demo auch nochmal in die Hand. Vielleicht beschreibst du das nochmal.
Ich weiß nicht, ob das Leute noch kennen, aber es ist von der Größe her ein bisschen größer als ein 5-Mark-Stück, so von der Fläche her. Es ist deutlich dicker. Es ist vielleicht so einen knappen Zentimeter dick. Und es hat oben, hat es so einen durchsichtigen Bereich. Da ist so ein bisschen wie so ein Schaufenster. Da ist auch irgendwie eine Öffnung drin. Da kann man das wahrscheinlich in irgendeiner Form fixieren. Und unten ist es einfach irgendwie Metall. Oder nee, ist wahrscheinlich Kunststoff, oder?
Ja, ist Metall. Das ist Titanlegierung im Endeffekt, die dann auch vom Körper auch vertragen wird. Ja.
Genau, und dann stehen hinten noch ein paar, da steht noch der Hersteller drauf und noch ein paar irgendwie Markierungen, wie was anzuschließen ist, glaube ich.
Ganz genau.
Und wo oben und unten ist, finde ich auch schön.
Ja,
genau. Das ich habe es falsch rumgehalten. So.
Also genau, das Ding wird im Endeffekt an dieses Kabel dann angeschlossen, von dem wir gerade sprachen, und das Ganze dann unter der Haut versenkt. Ne? Also wird so eine kleine Tasche frei präpariert, ja. Stellt man sich vielleicht ein bisschen martialisch vor, aber natürlich muss man das Ding irgendwo unter der Haut platzieren.
Ach du, wenn man da schon mal gleich dafür ein bisschen Fett rausnehmen kann, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm.
Ja, wer weiß, ob das die Kasse dann bezahlt? Nein, Quatsch. Also das wird dann normalerweise im Bauchraum oder am Gesäß implantiert, ja, also so an der Pobacke. Bei einem guten Arzt, der achtet dann darauf, dass es halt nicht gerade da platziert wird, wo man normalerweise einen Gürtel trägt.
Okay,
ja. Der dann daran scheuert und das vielleicht ein bisschen unangenehm das ist.
Verstehe ich, dass das ein Problem werden könnte, ja.
Genau, und da kommt es dann zum Liegen und im Endeffekt wird dann der Patient nur noch wieder verschlossen, ja, also die Wunden werden zugenäht und das war's im Endeffekt. Also dieser zweite Eingriff ist wirklich sehr, sehr unspektakulär vergleichsweise und dauert oft ja auch nur einige Minuten tatsächlich. Also das ist relativ schnell gemacht. Und dann hast du schon auf eine Sache hingewiesen, wo oben und unten ist. Und das ist bei einigen dieser Geräte relativ, eine wichtige Information. Die müssen richtig rum angebaut werden, ja.
Darf ich raten, warum?
Ja?
Ich nehme an, weil man sie per Induktion aufladen muss.
Du bist ein ganz schlauer Mann.
Ja, gut, ich habe ein Handy, das ich auch richtig rum auf mein Ladegerät legen muss, damit es kontaktlos laden kann.
Absolut, genau. Also einige dieser Geräte sind aufladbar und man darf sich durchaus glücklich schätzen, wenn man so ein aufladbares Gerät abstaubt. Ja, also die halten dann natürlich deutlich länger als ein Gerät, welches eine Batterie drin hat. Genau. Kommen wir erstmal zu den zweiten Geräten, die so eine Batterie drin haben. Die halten dann oft nur vielleicht 1 bis 3 Jahre vielleicht und müssten dann getauscht werden. Also dann wird halt diese kleine Tasche am Gesäß wieder eröffnet und dann halt neues Gerät angeschlossen, was auch natürlich nicht allzu lange dauert, sondern ein paar Minuten gemacht ist. Ja. Aber trotzdem etwas, was man sich ersparen kann.
Aber man hätte dann vielleicht auch wieder, wenn wir jetzt sagen, 3 Jahre technischen Fortschritt, den man mitnehmen könnte.
Genau.
Also vielleicht gibt es dann schon, ich weiß nicht, eine Bluetooth-Anbindung und ich kann es mit dem Handy steuern.
Das ist durchaus im Bereich des Denkbaren, natürlich, klar. Aber dann nimmt man immer wieder die neueste Generation natürlich mit, wenn man so ein neues Gerät bekommt. Was ich mir persönlich aber durchaus wünschen würde, ist halt ein Gerät, wo man vielleicht länger nicht
Hand anlegen muss. Was man natürlich einmal einbaut und dann vergessen kann. So, ne?
Genau, also das ist schon so, dass die um die 10 Jahre halten. Also die Herstellerangaben variieren da auch relativ stark. Sagen wir mal um die 10 Jahre, das ist eine relativ gute Maßgabe. Und die Geräte dann kann man dann per Induktion aufladen, wie du schon ganz richtig gesagt hast.
Wenn du sagst 10 Jahre, gibt es über diesen Zeitraum schon Erfahrungswerte? Gibt es schon Patienten, die das 10 Jahre drin haben?
Ja, durchaus. Ja. Also wir haben auch Patienten, die so wirklich sehr, sehr, sehr lange mit solchen Geräten praktisch schon rumlaufen, auch mit natürlich älteren Generationen davon. Ich habe vor ein paar Wochen auch so eine ältere Dame, die noch ein ganz, 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 ganz altes Gerät gehabt hat, praktisch das Gerät gewechselt bei ihr, mit dem Arzt zusammen natürlich. Also es gibt halt einige Patienten, die schwören halt drauf. Ne? Für die ist das praktisch so, zwar nicht die Lösung, aber durchaus eine Verbesserung all ihrer Probleme, die mit Schmerz zu tun haben. Ne? Also die Erfahrungswerte gibt es. Das ist eine Therapie, die jetzt nicht erst vor 2 Jahren auf den Markt gekommen ist, sondern tatsächlich schon über Jahrzehnte betrieben wird.
Da kann ich auch schon mal ganz kurz noch reingrätschen und schon mal die Aussicht geben. Ich spreche da gerade mit einer Patientin, die so eine Sonde hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die bei euch war oder wie viele Stellen es da überhaupt gibt. Aber es könnte sein, dass wir da in einer der bald folgenden Episoden mal noch die Sicht von einem Patienten zu dem Thema vielleicht besprechen können. Fände ich nämlich auch sehr, sehr, sehr spannend.
Finde ich auch immer interessant, weil jeder Weg ist da praktisch sehr individuell, der Patienten, ne?
Genau, also jetzt haben wir das Ding da drin, es ist wieder zugenäht und ich fahre damit jetzt dann die gleichen Programme, die ich vorher ausprobiert habe.
Ganz genau. Günstigstenfalls wird da halt auch nicht mehr groß dran was verstellt. Man hat natürlich die Möglichkeit, das auch im Nachhinein nochmal fein zu justieren oder auch wenn sich das Schmerzbild nochmal verändert, dann nochmal die Stimulation anzupassen.
Was bedeutet es denn für Einschränkungen für mich, wenn ich so ein Gerät dann an der Probacke habe, kann ich dann, wenn das jetzt, nehmen wir mal an, die Operation ist gut verlaufen, es ist irgendwie alles wieder verheilt, das Ding ist festgewachsen, ich bin zu Hause, kann ich dann wieder alles machen? Gibt es irgendwas, wo ich aufpassen muss?
Du solltest eigentlich mindestens das, was du vorher gemacht hast und vielleicht noch ein bisschen mehr wieder machen können. Das ist ja das Ziel der Therapie, die Leute jetzt nicht einzuschränken, sondern ganz im Gegenteil, ihnen vielleicht ein bisschen mehr Lebensqualität und Freiheit wieder zurückzugeben. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen Marketing-Sprech, was ich mache, aber auch das, was ich von vielen Patienten im Endeffekt mitbekomme, ja, dass die wirklich nach Hause gehen und einige vielleicht ihren Rollator wieder in die Ecke stellen können. Und das sind dann die positiven Geschichten, die man wieder hört.
Okay, ja, ich habe jetzt auch an so Dinge gedacht wie, ich weiß nicht, starke Magneten irgendwie meiden oder was ist, wenn ich am Flughafen durch das Röntgengerät gehe, an solche Situationen. Ich meine, man kennt es ja, da steht oft dann an solchen Dingen so ein kleines Schildchen, Leute mit Herzschrittmacher, bitte aufpassen. Aber gut, mein Leben hängt jetzt ja nicht an diesem Stromgenerator in meiner Popacke. Die Frage ist aber, gibt es da irgendwas, wo ich aufpassen muss, was irgendwelche Risiken hat?
Also es ist schon eine wichtige Erkenntnis, dass es sich vom Herzschrittmacher insofern unterscheidet, wenn man das Ding jetzt ausstellt oder sollte es aus irgendeinem Grund, der mir jetzt noch nicht bekannt ist, mal ausfallen, dann fällst du jetzt erstmal nicht tot um. Und bei dem Herzschrittmacher könnte das durchaus bei einigen Patienten passieren, ne? Aber das sind auch die Empfehlungen, wovon du sprachst, wo wir die Patienten so ein bisschen Vorsicht, um Vorsicht bitten. Ja? Also starke elektromagnetische Felder, wenn sie beispielsweise in deren Arbeitsumfeld in solchen Bereichen zu tun haben. Da gibt es vom Hersteller solcher Geräte bestimmte Werte, Normwerte, die diese Geräte ohne Bedenken einhalten, ja, wo man sich bewegen kann. Und im Endeffekt bei solchen Patienten, die mit großen Maschinen zu tun haben, ist an deren Arbeitsplatz üblicherweise jemand dafür zuständig, diese elektromagnetischen Felder auch zu beschränken und auszumessen. Und da kann man im Endeffekt sich an dieser Stelle wenden, um dann zu erfahren, darf ich mich da überhaupt noch aufhalten oder nicht? Und es kann, ich hatte beispielsweise mal, das war noch zu den Zeiten, als ich mit Herzschrittmachern zu tun hatte, jemanden, der bei der Bundeswehr in so einer Radarstation gearbeitet hat. Und da waren auch relativ starke elektromagnetische Felder, der dann auch im Endeffekt dort nur in bestimmten Bereichen sich nur noch bewegen konnte. Das ist genau das, was du angesprochen hast.
Ja. Ist das denn sehr, sehr ähnlich von der Technik eines Herzschrittmachers her? Oder ist das grundverschieden und ist nur zufällig halt bei dessen Kästchen das irgendwie implantiert wird und Strom abgibt?
Die Idee ist eine sehr ähnliche. Es gibt Geräte, die vom Herzschrittmacher auch tatsächlich abgeleitet worden sind. Es gibt Geräte, die aus dem Bereich der Cochlea-Implantate stammen. Okay. Das sind dann Implantate, die im Hörnerv eingebaut werden. Die sind dann insofern so ein bisschen mehr sophisticated, dass die unterschiedliche Frequenzen, unterschiedliche Areale noch besser ansteuern können. Aber im Endeffekt ist die Grundidee, den Strom an den Körper abzugeben, so sehr ähnlich. Wobei Herzschrittmacher in dem Sinne noch ein bisschen weiter ausgeklügelt sind, als dass sie auch noch eine Wahrnehmung besitzen, also auf das Herz noch horchen. Und so ein Schmerzschrittmacher wiederum, der gibt nur die elektrischen Impulse relativ blind ab.
Ja, aber nennt man auch so tatsächlich Schmerzschrittmacher?
Das ist auch ein geläufiger Begriff, ja.
Kann man sich dann eigentlich auch ganz gut vorstellen, ja, dass das so, ja, dass das irgendwie ähnlich und nahe beieinander ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben, aber das ist sicherlich eine Frage, die viele haben. Wie reif ist denn diese Technologie? So, wie entwickelt ist es denn? Kann man das irgendwie in irgendeiner Form beschreiben? Oder wie ist da vielleicht auch, an was wird gerade für die Zukunft geforscht in der Richtung?
Es ist natürlich ein Feld, wo ich glaube, da wird es noch viele Verbesserungen geben, aber es ist jetzt auch kein Gerät, das jetzt in irgendeiner Art und Weise noch in Kinderschuhen steckt. Also ich sprach gerade schon davon, dass es über mehrere Jahrzehnte schon eingesetzt wird. Ja. Beispielsweise gibt es halt einige Firmen, die mehr elektrische Kontakte an diesen Sonden unterbringen, um dann halt die Stimulation besser beeinflussen zu können. Andere Firmen, die forschen im Endeffekt daran, dass die Signale, die an diesen Nerven weitergegeben werden, nochmals wahrgenommen werden. Also wie gut kann dieser Nerv stimuliert werden, dass das nochmal gemessen wird wiederum. Also da gibt es noch sehr, sehr viel Forschung. Aber es ist halt, also ein ganz großer Disclaimer, es ist wirklich nichts, was in irgendeiner Art und Weise irgendwie experimentell anmutet.
Aber ist es dann auch ein Rat an Patienten, sich da mit verschiedenen Geräteherstellern auseinanderzusetzen? Oder kann man eigentlich froh sein, wenn man einen Arzt findet, der einem überhaupt eins einbaut?
Ich denke schon, dass der Arzt immer ein großes, wie soll ich sagen, also ich will jetzt nicht vom Mitspracherecht reden, das hat der Patient, sollte der Patient natürlich selbst haben. Aber der Arzt weiß halt oft auch, welcher Gerätehersteller und welches Modell für einen Patienten das Beste ist. Deswegen es ist sehr, sehr sinnvoll, dass die Patienten sich dort informieren, welche Hersteller es gibt und das dann vielleicht mit ihrem Arzt zusammen durchsprechen. Also
ich so ausdrücken. Kann ich jetzt natürlich auch nur sehr eingeschränkt von Erfahrungen hier berichten, aber bei meinen Bandscheibenprothesen zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass einfach der Arzt mit einem Hersteller mehr oder weniger zusammenarbeitet oder da Erfahrungen hat und dann eigentlich gar nicht, also da wurde gar nicht über verschiedene Optionen oder über verschiedene Hersteller oder so geredet, sondern da hieß es einfach, okay, das ist hier Prothese, ja oder nein.
Genau, aber das kann man, würde ich jedem vielleicht dazu raten, das einfach mal abzuklopfen, ob der Arzt tatsächlich auch in dieser Beziehung über seinen Tellerrand hinausschaut und seinen Kooperationspartner irgendwie fix hat, mit dem der halt von dem, der immer Implantate im Endeffekt kauft und verbaut, oder ob der verschiedene Hersteller möglicherweise in Betracht zieht, die dann abwägt, welcher der richtige für den Patienten ist.
Aber irgendwelche Prämien fließen da nicht im Hintergrund oder so, ne? Wenn, dann würdest du es mir wahrscheinlich nicht erzählen jetzt.
Naja, es ist natürlich schon so, dass wenn der Arzt halt eine bestimmte Firma verkauft, ja, also verbaut, dann verkauft er die natürlich auch, ne? Also ja. der sorgt natürlich dafür, dass ein Gerät mehr von dieser und dieser Firma eingebaut wird. Also das ist ein grundsätzliches Problem der Medizin, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist auch bei uns jetzt nicht so ausgeprägt, wie man es zum Beispiel aus Amerika vielleicht irgendwie öfter mal hört, so, also dass solche Dinge irgendwie, da gibt es ja auch diese ganzen Medikamentenvertreter und das ist ja irgendwie oft ein ganz schwieriger Markt. Ich glaube, ganz so schlimm ist es bei uns nicht, aber man kann natürlich jedem raten, da mit wachem Auge irgendwie ranzugehen und mit gesundem Menschenverstand und da mal nachzufragen, dann auch im Zweifelsfall. Aber Arzt ist sowieso jetzt noch eine gute Frage. Wie komme ich denn überhaupt an einen richtigen Arzt jetzt in der Beziehung? Wenn ich mit meinem Hausarzt zu dem Thema gehe, habe ich tatsächlich gemacht. Der sagt, kenne ich mich jetzt nicht so richtig aus, frag doch mal deinen Neurochirurgen.
Im Endeffekt ist es so, dass man da, also als jemand, der Podcasts hört, der wird natürlich auch in sinnigerweise Google bedienen können und da mal nach dem richtigen Arzt zu suchen. Oft sind das natürlich aber auch ältere Patienten, die zu uns kommen und so ein solches Implantat erhalten und Ja, also deren Weg ist natürlich auch beliebig kompliziert gewesen, bis sie an diese Stelle gekommen sind.
Ne? Also naja, ich war auch jetzt, ich bin seit 20 Jahren mehr oder weniger in Behandlung mit unterschiedlicher Intensität. Ich habe 2019 zum ersten Mal von diesen Sonden gehört. Mhm. So, das ist natürlich schon ein Problem dann an der Stelle, ne? wenn man nicht alle Therapieoptionen kennt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die richtige Option für jeden ist, aber wenn man einfach die Möglichkeiten nicht kennt, kann man ja auch nur irgendwie bedingt klug entscheiden. Gibt es irgendwie Online-Verzeichnisse oder so von Ärzten, die da, ich weiß nicht, mit euch in Kontakt stehen oder auch mit anderen Herstellern? Oder kann man das irgendwie online besonders gut finden? Oder ist das eher so, ich gebe einfach mal Arzt und Sonde, SCS-Sonde ein und schaue, ob irgendwas rauskommt?
Also um das bei Google zu finden, glaube ich schon, würde ich vielleicht SCS, also Spinal Cord Stimulation, eingeben und dann vielleicht den Namen der nächstgrößeren, in der Nähe gelegenen Stadt, um dann vielleicht an eine Uniklinik zu geraten, wo dann sowas verbaut wird. Ich glaube, das ist ein probates Mittel. Ja. Und dann kann man sich natürlich auch noch ein bisschen darüber schlau machen, welche Ärzte so in der Umgebung das machen. Also da gibt's nicht das eine Verzeichnis, wo man sowas findet.
Ja. Kommt es vor, dass ihr solche Geräte auch dann nach dieser ersten Testphase im Krankenhaus dann wieder ausbaut, weil irgendjemand zu euch kommt und sagt, ja, war jetzt nett, aber bringt mich jetzt nicht so weit, wie ich dachte?
Ja, auch durchaus Patienten, die einfach was anderes erwartet haben, die vielleicht deren Gedankenwelt sich so manifestiert hat, so wenn ich jetzt dieses Gerät habe, ist das meine letzte Hoffnung, aber das nimmt mir dann halt auch sämtlichen Schmerz. Und das darf man einfach nicht erwarten. Die Therapie, man sagt dann, dass sie gut angeschlagen hat, wenn so 50% Schmerzreduktion erfahren ist. Ja, also das ist das, was man halt auch erwarten sollte. Also man wird dann nicht wieder wie ein junger Hüpfer aus der Klinik herausstürzen.
Nee, aber dann kann ich jetzt mal auch aus meiner Sicht sagen, 50% Schmerzlinderung wär ein Traum, ja. Also ich meine, jemanden in meiner Situation, wir sprechen ja hier immer schön von der Schmerzskala, der ist, glaube ich, glücklich, wenn er irgendwann mal in einem Dreier-Vierer-Bereich landet, wo er vorher jahrelang vielleicht in einem Siebener-Achter-Bereich war.
Ja. Und da vielleicht noch so eine kleine Anekdote. Es gibt halt ein paar Ärzte, die während dieser Testphase die Patienten das Gerät ausprobieren lassen und dann die Testphase im Endeffekt erstmal beenden, also ihnen das Gerät wieder wegnehmen und diese Kabel sozusagen abschneiden und die Patienten wieder nach Hause gehen lassen. Ja, und meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass viele dann vielleicht erst wieder, wenn dieses Gerät nicht mehr zur Verfügung steht, dann auch merken, so, ja, das hat mir doch irgendwie ein bisschen mehr geholfen als das, was ich eigentlich gedacht habe.
Bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das einen guten Weg finde, aber ja, gut, vielleicht brauchen manche Menschen das, ne? Man ist ja oft auch dann nicht, ja, wie soll ich sagen, man ist ja dann oft auch nicht rational bei so einem Thema, sondern es ist ja alles wahnsinnig subjektiv.
Schmerz ist sowieso sehr subjektiv, individuell und da kann man im Endeffekt den Leuten auch nur vor den Kopf schauen, ne? Und man weiß wirklich nie, wo jetzt der Stuhl gerade drückt, sozusagen. Das ist auch immer schwierig für uns, das tatsächlich dann adäquat, diese Therapie zu gestalten.
Glaube ich. Aber genau, das ist jetzt nicht der Regelfall, dass Leute zu euch kommen und sagen, ich bin enttäuscht, sondern kann man jetzt auch wahrscheinlich auch schwer sagen von Erfolgsaussichten, die man da hat.
Ja, also es sind weit, weit über 90%, die das Gerät dann auch über Jahre behalten wollen. Ja, also gute Kliniken, in denen es wirklich gut läuft, die haben tatsächlich so eine Erfolgsaussicht, wenn man das jetzt so sagen darf, von ungefähr 2 von 100 Patienten, die dann sagen so, ja, nee, das war es jetzt wirklich nicht.
Naja, weil ich stelle mir das so vor, dass selbst im schlimmsten Fall, nach allem, was du mir jetzt erzählt hast, im schlimmsten Fall erfüllt es halt meine Erwartungen nicht oder nur bis zu einem gewissen Grad, aber das ist ja dann deswegen nicht schlechter als vorher, sondern mir geht es dann im Zweifelsfall genauso schlecht wie vorher oder minimal besser und damit ist es ja dann auch schon mal, es ist ein Versuch, den man auf jeden Fall für sich entscheiden muss, ob man den machen will, aber den ich mir, glaube ich, für mich durchaus vorstellen könnte.
Genau, also psychisch ist es, glaube ich, extrem schwierig, wenn man das so verkauft bekommen hat vom Arzt als seine letzte Hoffnung, als der letzte Schritt, der noch irgendwie möglich ist in der Schmerztherapie, sich davon dann wieder zu verabschieden, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Aber im Endeffekt, man geht da relativ kleines Risiko, und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Ja.
Genau. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du uns zu diesem Thema noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich denke, wir haben das ganz gut erschlagen im Endeffekt jetzt und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Patientenstory, die du uns jetzt noch liefern wirst. Ich habe natürlich jeden Tag mit Patienten zu tun und die Leute sind irgendwie so individuell und deren Erfahrungen sind so, so breit gefächert. Und unsere Zuhörer werden das natürlich auch bestätigen können oder viele von denen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Story, die du uns liefern wirst.
Ich auch. Also dann bleibt mir an der Stelle auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank zu sagen, dass du den Weg hier auf dich genommen hast und mir hier so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Ich würde jetzt mal an unsere Hörer noch den Hinweis geben, wenn irgendjemand noch konkrete Fragen an dich hat. Wir haben jetzt bewusst deinen Arbeitgeber nicht genannt, weil wir hier, uns ging es jetzt nicht darum, hier irgendwie Werbung für irgendwen zu machen. Aber wer da irgendwie noch mehr erfahren will oder wer da noch irgendwie weitere Fragen hat, der kann sich gerne an mich wenden. Und ich gebe dann im Zweifelsfall, stelle ich den Kontakt her oder gebe die Daten dann an Lukas weiter. Und du hattest, glaube ich, auch noch so ein kleines Anliegen, dass du noch jetzt zum Ende hin schnell loswerden möchtest.
Genau, so ein Shameless Self-Plug, wie man das, glaube ich, bei euch Podcastern nennt. Also ich bin.
Das Fachjargon hast du schon drauf, genau.
Sehr gut, ja. Ich bin begeisterter Hörer und würde auch sehr gerne vielleicht so ein kleines Projekt starten. Also wenn jemand aus dem Bereich Medizin oder günstigstenfalls möglicherweise sogar Medizintechnik daran interessiert ist, irgendwie einen Podcast auf die Beine zu stellen und noch günstiger vielleicht aus dem Bereich von Bremen oder Hannover kommt, wendet euch da gerne nochmal an den Jürgen und er leitet dann nochmal eure Daten an mich weiter. Vielleicht kann man da ein kleines Projekt starten und im Bereich Medizintechnik-Podcast habe ich so zumindest noch nicht gefunden.
Fände ich wahnsinnig spannend. Ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass gerade in so engen Nischen, dass man da gerade mit dem Podcast sehr, sehr gut Leute erreichen kann und dass das ein sehr gutes Projekt werden könnte. Also sehr gerne, wenn da jemand Bock drauf hat, wenn da jemand mehr erfahren will, einfach mal an mich per Mail wenden und dann stelle ich gerne den Kontakt her. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch unsere übliche Verabschiedung. Lukas, schmerzliche Grüße.
Ja, elektrische Grüße, Jürgen.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.